Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Gestern hat die deutsche Filmbranche in Berlin gefeiert. Gestern Abend wurden die LOLAs verliehen, die deutschen Filmpreise. Mit 3 Millionen Euro der höchstdotierte deutsche Kulturpreis. Als großer Favorit war Andreas Dresens Gundermann ins Rennen gegangen mit 10 Nominierungen und 6 LOLAs nahm er schließlich mit nach Hause. Gespielt wird der Liedermacher Gundermann von Alexander Scheer. Der bekam die LOLA als bester männlicher Hauptdarsteller und bekannte, dass er zu DDR-Zeiten den Liedermacher eher ignoriert habe.
Der Liedermacher mit Brille und Hosenträger hatte da einfach keine Chance. Deswegen habe ich den nie gehört. Das war mir einfach zu ostig. Aber ich war jung und hatte keine Ahnung. Jetzt, 20 Jahre später, erinnern mich die Songs, die er geschrieben hat, die Lieder natürlich daran, wo ich herkomme. Und dass es ganz wichtig ist, dass man Zugang zu seinen Wurzeln hat.
Den Ehrenpreis erhielt Margarete von Trotter. Sichtlich bewegt, aber dennoch die Fassung bewahrend, nahm die Regisseurin gestern Abend den Preis entgegen und gestand, dass sie am liebsten Katja Riemann bei ihrer Laudatio unterbrochen hätte.
Naja, ich habe es versucht auszuhalten, haben Sie gemerkt. Nicht ganz bis zum Schluss, da habe ich schon mal so ein bisschen Augenzwinkern gemacht, dass sie jetzt mal aufhören sollen. Aber ich habe mich wenigstens nicht bewegt.
Soweit Margarete von Trotter. Und wer noch gewonnen hat, was es für ein Jahrgang war und was der Filmpreis über den Zustand der deutschen Filmbranche aussagt. Darum geht's in dieser halben Stunde von Vollbild. Viel Spaß dabei. Gestern sind die LOLAs vergeben worden. Großer Gewinner war Andreas Dresens Biopic Gundermann über den DDR-Liedermacher. Beste Regie, bestes Drehbuch, bester Film. Das sind 3 der insgesamt 6 Auszeichnungen, die Gundermann bekommen hat. Ein Film, der lange gebraucht hat, um überhaupt fertig zu werden. Seit 2006 haben Andreas Dresen und seine Drehbuchautorin Laila Stieler ihre Idee verfolgt. Und es hat gedauert, bis sie das Gefühl hatten, dieser widersprüchlichen Biografie gerecht zu werden und bis sie überhaupt Geldgeber überzeugen konnten. Aber, so meint Andreas Dresen, es sei jetzt endlich die Zeit dafür gewesen, diesen Film zu machen.
Wir haben das auf jeden Fall gespürt, als der Film rauskam, was uns da für eine Welle entgegengeschlagen ist, sowohl von der Presse als auch vom Publikum, dass wir plötzlich gemerkt haben, wir sind mit dieser Geschichte genau jetzt in dieser Zeit offensichtlich willkommen und es gibt ein Bedürfnis, so über die deutsch-deutsche Vergangenheit zu reden und so auch über die DDR vielleicht nochmal neu zu diskutieren. Ne?
Das sagt der Regisseur Andreas Dresen. Bei mir im Studio ist Anke Lewicke. Anke, Andreas Dresen hat gesagt, dass es nun ein Bedürfnis für solche Geschichten gibt. Siehst du das auch so?
Naja, es ist ja so, es hat er gestern Abend auch auf der Bühne nochmal betont, 30 Jahre Mauerfall. Und vielleicht ist es ja doch nochmal Zeit, die Geschichte anders zu sehen, anders zu lesen und auch andere Geschichten zuzulassen. Und was ich an dem Film schon ganz interessant finde, ist, dass er ja versucht, auch die DDR als so ein Stück Heimat zu rekonstruieren. Und du hast es ja eben schon gesagt, das ist ein widersprüchlicher Mensch gewesen, dieser Gundermann. Und vielleicht war er auch deshalb so widersprüchlich oder so gespalten, weil er ja auch aus einer Gesellschaft kam, die voller Widersprüche war. Also er hat ja eigentlich auch so ein bisschen an die Utopie DDR geglaubt, war in der Partei, hat sich dann aber immer wieder auch mit der Partei angelegt und war dann auch auf einmal bei der Stasi. Und diesen Punkt, das ist im Film dann ja selbst auch ein Rätsel, dass man das vielleicht gar nicht genau psychologisch, biografisch erklären kann, warum er das gemacht hat. Also da hat der Film ja auch die Offenheit. Und ich finde, der wirft viel Fragen einfach nochmal auf, aber er zeigt einfach auch den Alltag in dieser doch zerrissenen Gesellschaft, die gleichzeitig, aber wenn man dann Gundermann mit seinen Arbeitskollegen sitzen sieht, trotzdem auch so einen Kollektivgedanken mal aufkommen lässt. Also da finde ich den Film schon sehr aufschlussreich und ich finde, es ist aber auch ein schöner Film, wo man einfach mal so ein bisschen schauen kann, wie Musik und Lieder entstehen. Also er war ja Baggerführer und wenn er da in diesem Braunkohleabbaugebiet ist, das ist ja so eine merkwürdige Trost, aber auch so eine Weite. Und dann spürt man doch einfach auch so ein bisschen, wo die Liedtexte herkommen, dass sie doch immer aus seinem Alltag kamen, aus seinen Alltagsbeobachtungen. Das finde ich, fängt der Film auch ganz schön ein.
Gundermann war ja der große Abräumer gestern, 6 Preise. Bei der Veranstaltung hat Ulrich Mattes, der neue Präsident der Filmakademie, betont, dass die Filmakademie ein Dach sei für alle Arten von Film. Wie schätzt du das ein? Wie groß war die Spannbreite der nominierten Filme?
Ja, nehmen wir jetzt mal die drei Hauptpreise, also die Lola in Gold, Silber und Bronze. Dann kann man natürlich sagen, ja, das stimmt. Wir haben einmal dieses Biopic, was auch deutsch-deutsche Geschichte erzählt, Gundermann. Dann haben wir Styx von Wolfgang Fischer, ein Seenotdrama, was ja in einer ganz interessanten Kinoform eigentlich die Frage aufwirft, die uns alle beschäftigt, wie gehen wir mit Geflüchteten um, diese moralischen Fragen, was tun wir? Und das macht der Film ja auf dem offenen Meer mit dieser Frau, die da segelt, Susanne Wolf, wurde dann ja auch völlig zu Recht als beste Darstellerin ausgezeichnet. Und sie trifft dann auf einem Boot, ja, was kentert, was voller Flüchtlinge ist. Was tun wir? Also das ist ja eine Frage, die wir alle haben, die da nochmal in einer überhöhten Form gestellt wird. Also sicher ein interessanter, aktueller Film. Und dann haben wir eben Bronze, den Film, der wirklich Tragik und Komik zusammenbekommt, eben von Caroline Link, Der Junge muss mal an die frische Luft. So ein richtiger Ruhrpott-Film, Recklinghausen, 70er Jahre, rekonstruiert ja auch ein bisschen Heimat und zeigt eben auch, eben ja, wie Komik entstehen kann, dass Komik nah an der Tragödie ist, wie so ein kleiner Junge, um seine Mutter zu erheitern, eben immer wieder komische Momente inszeniert, wie er da selbst so ein Darsteller wird. Also es zeigt auch eigentlich den Riss in der Schüssel, den es später braucht, wenn man Künstler werden will. Also da hast du, wenn man jetzt diese drei Filme nimmt, eigentlich schon verschiedene Tonlagen. Aber nehme ich jetzt die anderen nominierten Filme, also 25 Stundenkilometer, diese Brüdergeschichte oder eben Das schönste Mädchen der Welt, die gehen ja in die ähnliche Tonlage wie Caroline Link, sind vielleicht nicht ganz so gelungen. Und da hätte ich mir doch noch andere Filme eigentlich gewünscht.
Ja, wenn man jetzt von unterschiedlichen Tonlagen und Genres spricht, ist eine Sache, dann eine andere Sache ist natürlich, welche Filme haben das Feuilleton oder die Zuschauer bewegt im letzten Jahr. Und da kommt man doch tatsächlich auf ein paar Filme, die vielleicht übersehen wurden, wie zum Beispiel Transit, der Film von Christian Petzold, der hatte zwei Nominierungen, beste Film- und beste Tongestaltung. Das ist ja die Leinwandadaption von Anna Segers im Exil geschriebenen Roman Transit. Hat was Zeitloses, setzt die Geschichte in der Gegenwart fort. Warum wurde dieser Film quasi übersehen?
Ja, wenn man sich mal die Nominierungen der letzten Jahre und die Auszeichnungen der letzten Jahre anschaut, seitdem eben nicht mehr diskutiert wird, sondern eben 2000 Mitglieder letztlich abstimmen, stellt man doch ziemlich schnell fest, dass so Filme, die sich nicht so direkt ans Publikum ranschmeißen, Bilder, die man sich vielleicht auch ein bisschen erarbeiten muss, es doch immer schwerer haben. Und der Film von Christian Petzold ist natürlich jetzt ein sehr, sehr komplexer Film, aber ich finde einfach auch ein Film, der wirklich mit Kinobildern arbeitet, wie er Marseille als Hafenstadt zeigt, als Transitraum, wie die Flüchtlingsgeschichten von damals in die Flüchtlingsgeschichten von heute übergehen. Also du hast es ja schon gesagt, das hat sowas Zeitloses, Transparentes, und wie immer bei Christian Petzold kommt aber auch so ein bisschen Genre-Touch rein. Da haben wir ja die Figur von Matthias Brandt, der ja hinter einer Bar steht, und da hat man dann ja auch auf einmal ein bisschen Casablanca, die große Kinogeschichte, die aber auch von der großen Historie erzählt hat. Also ich finde es einfach ein Unding, dass dieser Film völlig übergangen wurde. Ich finde es aber auch schon komisch, dass dieser, also dass Christian Petzold gar nicht als Regisseur zum Beispiel nominiert wurde. Oder Hans Fromm, der ja diese klaren, lichten Bilder macht, wurde ja auch als Kameramann übersehen. Also das finde ich eigentlich alles traurig.
Da könnte man jetzt noch ein paar andere Filme nennen. Jetzt würden natürlich, würde Ulrich Mattes sagen, naja, lass uns doch auf die Filme gucken, die nominiert wurden, nicht auf die, die es nicht geschafft haben. Und trotzdem, Hans Weingartners 303, Ulrich Köhlers In My Room, fehlen da nicht doch dann wirklich auch zentrale Werke, und das ist mehr als nur Nörgelei?
Ja, finde ich auch. Also ich meine, Into My Room ist ja auch eine richtig, ja, kann man einfach sagen, eine philosophische Dystopie, die total interessant ist. Ein Typ wird eines Morgens wach und ja, alle sind weg. Er ist noch der einzige Überlebende, und wie er versucht, eben sein Leben neu zu gestalten, also nochmal so die Reset-Taste drückt, das ist ja alles super. Oder auch so ein Brocken, den man sich auch erarbeiten muss, meine Bruder ist Robert und ist ein Idiot, ist doch also von Philipp Gröning. Und das sind ja auch alles Filme, die auf Festivals liefen, und die werden dann einfach übersehen. Also manchmal denke ich, man will es dem Zuschauer oder der Zuschauerin einfach mit den Nominierungen auch zu leicht machen. Aber ja, was machst du? Ich meine, du hast da eine DVD-Box, du guckst die Filme nicht auf der großen Leinwand. Guckt man sich dann 3 Stunden Gröning an, entwickeln
also
eben...
Also die Filmakademie-Mitglieder, die darüber entscheiden.
Ja, oder ich meine, natürlich Natürlich wirkt ein Film von Christian Petzold auch wie alle Filme anders auf der großen Leinwand. Und dann finde ich es aber auch immer wieder komisch, wenn Uli Mattes sich da während der Verleihung hinstellt und immer wieder auch über die Streamingdienste als Gefahr redet. Ja, was machen denn die Akademiemitglieder? Die gucken ja auch nur auf dem kleinen Bildschirm größtenteils.
Soweit erstmal unsere Analyse zum Deutschen Filmpreis. Wir reden gleich weiter. Vollbild, das Filmmagazin. Anke Lewicke ist bei mir im Studio und wir reden über den Deutschen Filmpreis, der gestern in Berlin verliehen wurde. Anke, lass uns ein bisschen über Zahlen reden, denn die Deutsche Filmförderungsanstalt hat die Zahlen der Kinobesucher des letzten Jahres herausgegeben und tja, wenig überraschend, sie sind nicht sehr erfreulich, die Kinobesuche sinken. Der Filmakademie-Präsident Ulrich Mattes hat Stellung bezogen und bedauert, dass gerade mal 38% der deutschen Bevölkerung ins Kino gehen würde. In England seien es immerhin über 70%. Nun ist eine Preisverleihung nicht der Ort, Ideen zu entwickeln. Aber Anke, was könnte die Filmakademie denn trotzdem konkret unternehmen?
Mit dieser Veranstaltung will ja die Filmakademie oder mit der Verleihung eigentlich schon mal Werbung fürs Kino machen. Vielleicht müsste man die dann einfach auch schon ganz anders aufziehen. Braucht es wirklich immer die witzigen, geckigen Einlagen? Also ich fand Desiree Nosbusch gar nicht so schlecht als Moderatorin, weil die so eine Verbindlichkeit hatte, weil sie einfach, man hat gespürt, wenn sie einen Film vorgestellt hat, den hat sie dann auch gesehen, ganz anders als ihr Co-Moderator Titros Tekliripran. Da hatte ich das Gefühl, der lacht als einziger über seine eigenen Witze. Es war eigentlich so ein bisschen trostlos. Also ich glaube, so ein bisschen Bezug zu den Kinofilmen kann man herstellen. Und ich will jetzt nicht so kleinkariert klingen, aber dann werden natürlich Ausschnitte gezeigt. Warum zeigt man dann einfach den Trailer? Warum zeigt man nicht mal einmal eine signifikante Szene? Also man kann ja auch dadurch, wie man Bilder präsentiert, eigentlich auch schon einen Umgang mit Bildern einfach so vorführen. Oder dann wurde ja auch Margarete von Trotter geehrt. Da gab es dann auch einen Zusammenschnitt. Dann kommt dann Volker Schlöndorff, der sagt, liebe Margarete. Dann kommt dann Günter Rohrbach, du bist. Und dann kommt ein Dritter, der dann sagt, wunderbar. Also das kann man doch auch, man kann doch auch einmal ausreden lassen. Also das gehört vielleicht auch einfach ein bisschen dazu. Und dann frage ich mich als Filmakademie, jetzt bleibe ich natürlich nur bei der Filmakademie kleben, die sitzt hier in Berlin, die meisten Mitglieder höchstwahrscheinlich auch. Aber man könnte ja auch in die Provinz gehen. Die könnten ja auch was organisieren und sonst was. Und wenn Kino ein Event ist, alles organisiert, also Leute da sind, Regisseure und sonst was, man könnte ja jetzt ja auch noch mit Gundermann touren oder anderen Filmen, dann läuft es ja auch. Das ist so ein bisschen, was die Filmakademie machen könnte. Sonst glaube ich auch wirklich ein bisschen an den Filmkanon für die Schulen. Aber da ist es mir eben wichtig, dass man Filme nicht nur nimmt, um sie dann thematisch zu untersuchen, sondern den Film als solchen, also auch richtig wirklich Bilder- und Filmanalyse betreibt.
Ja, ist natürlich ein komplexes Thema, aber gerade die Filmakademie kümmert sich ja um den deutschen Film, der eben an der Kinokasse jenseits von Filmen wie Der Junge muss an die frische Luft, der halt ein Erfolg war, dem es nicht so gut geht an der Kinokasse. Deswegen lass uns noch mal weiter über den Zustand des deutschen Kinos reden. Wenn wir uns noch mal die Filme Revue passieren lassen, entdeckst du da sowas wie einen roten Faden? Gibt es was die Regisseure beschäftigt hat?
Ja, ich finde schon ganz interessant, dass das Thema der Flüchtlinge so auf so unterschiedliche Art und Weise vorkommt wie bei Styx oder bei Christian Petzold. Also ich hatte es ja schon gesagt, über die Figur von Susanne Wolf werden wir direkt angesprochen. Wie verhalten wir uns? Natürlich gibt es so eine ähnliche Szene auch bei Christian Petzold in einem Hotelflur. Da werden dann auf einmal Menschen ohne Papiere abgeschleppt und alle anderen schauen zu. Also da hat man das auch drin. Das ist eine Minute. Aber der Film hat dann noch so ganz viele andere Facetten, die er hinterfragt. Und das finde ich ganz spannend. Dann finde ich aber auch den Umgang mit Heimat ganz interessant. Also das hatten wir bei Andreas Dresen, das haben wir aber eben auch bei Caroline Link wieder, also der Ruhrpott in den 70er Jahren, wo man aber auch mitbekommt, das ist ja sozusagen schon die Zeit nach dem Wirtschaftswunder, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber wo die Männer eben immer noch unterwegs sind, weil sie arbeiten müssen und die Frauen dann Heim und Herd und dass die Mutter von Harpe Kerpeling vielleicht auch deshalb ihre Depression hat, das ist da drin. Und dann wieder ein Sprung, dann haben wir ja noch den Film von Fatih Akin, Der goldene Handschuh. Das ist ja auch einfach für die Leute, die auch gar nicht vom Wirtschaftswunder abbekommen haben in den 70er Jahren, die sitzen dann da in dieser Kneipe und sind alleine mit ihren Schicksalen, alleine auf sich gestellt. Also da erkennt man schon was. Ja, es wird so um Bilder aus Deutschland auch ein bisschen gerungen gesucht. Und die werden auch in den verschiedenen Genres gefunden.
Mhm. Bilder aus Deutschland, da spielt ja dann auch immer wieder deutsch-deutsche Geschichte oder ostdeutsche Geschichte eine Rolle, wie bei Gundermann. Aber auch der Versuch, ja, so Geschichte mal inzwischen ein bisschen anders zu erzählen, oder?
Ja, da finde ich, da gibt es ganz viele tolle Beispiele für. Wenn ich mir jetzt so aktuelle Filme anschaue, Adam und Evelyn von Andreas Goldstein, eigentlich auch ein ganz toller Spielfilm, spielt in der sogenannten Wendezeit. Und es geht einfach darum, ja, was passiert mit den Gefühlen, wenn auf einmal die Mauer fällt, wenn man auf einmal nach Westdeutschland gehen kann. Und dieser Film zeigt das mit so einer schönen Leichtigkeit, also so ohne Schwere. Und dann hat Andreas Goldstein ja jetzt auch den Film Der Funktionär gemacht über seinen Vater Klaus Gysi, der Kulturminister war in der DDR, ein wirklicher Funktionär. Aber wie lebt man mit diesem Funktionär, mit diesem Mann, der immer Politiker ist, der auch immer funktioniert als Vater? Also das ist auch nochmal so eine andere Annäherung an die DDR, genauso einfach wie die Familie Brasch, die ja auch deutsch-deutsche Geschichte erzählt, das Drama einer Familie und darüber eben auch wieder ja, so lebendigen Geschichtsunterricht betreibt.
Jetzt sind wir natürlich bei dem Jahrgang Deutscher Film, nicht bei den Nominierungen im Deutschen Filmpreis. Lass uns nochmal zurückkommen auf den Deutschen Filmpreis. Wir haben die Preise für Drehbuch, Regie, Goldene Lola besprochen. Lolas gibt es natürlich auch für die anderen Sparten. Schauspieler, Schnitt, Ton, Kamera. Ist dir da was aufgefallen?
Naja, Film ist ja immer so Teamarbeit und da finde ich dann eben es schon ganz schön, wenn Benedikt Neuenfels, der Kameramann von Styx, ausgezeichnet wird. Ich meine, das ist ja auch schon eine Leistung gewesen auf so einer Segeljacht, die 15 Meter lang ist. Da einfach Susanne Wolf, die Schauspielerin, immer zu verfolgen und zu zeigen, oh, die ist auf dem offenen Meer. Das hat ja was unheimlich Offenes. Gleichzeitig sind ihre Handlungsmöglichkeiten total begrenzt. Und wie er das visualisiert, sowas freut mich dann. Das finde ich auch wirklich, das gehört ins Kino.
Und dann lass uns nochmal über die Verleihung reden. Du hast ja sie schon ein bisschen angesprochen, sie war länglich. Lass uns abschließend über den schönsten Moment reden.
Der schönste Moment war doch einfach, als Katja Riemann die Laudatio für Margarete von Trotter gehalten hat, ihre Großzügigkeit so unheimlich schön beschrieben hat. Also Katja Riemann hatte so ein kleines Täschchen dabei und meinte, ja, das habe ich mal von Margarete von Trotter geschenkt bekommen. Ich habe ihr einfach bei einem Abendessen gesagt, die Tasche finde ich schön. Ja, dann hat sie den Inhalt ausgekippt und mir alles in die Serviette getan und ich habe jetzt die Handtasche. Und es war dann auch schön, wie sie einfach beschrieben hat, dass diese mutige Regisseurin auch immer wieder mutige Frauen porträtiert hat. Und Margarete von Trotter, die war schon sichtlich gerührt, aber trotzdem nicht so tränenreich und hat dann eine unheimlich schöne Dankesrede gehalten, wo sie die Lola immer wie so ein Mikrofon hielt.
Naja, die kann ich leider nicht verschenken. Da darf mir auch niemand sagen, die muss ich hinstellen. Denn so schnell bekommt man die nicht. Ich habe sie noch nie gehabt. Ich habe mal einen Bundesfilmpreis gehabt, aber die Lola noch nie. Und wer weiß, ich bin ja schon recht alt, ob ich da überhaupt noch mal eine Chance habe. Also vielleicht wird sie die Einzige bleiben, aber sie ist auch so wunderschön. Und wie sie so über diese Schärpe hinausguckt, über das Filmband, so gerade mal so drüber guckt, so habe ich mich eigentlich auch immer gefühlt.
Ja, eine schöne Beschreibung. Also Margarete von Trotter, die immer so ein bisschen so, ja, über die Kante geschaut hat und sie machte dann eigentlich auch nochmal aufmerksam, dass sie und ihre Generation von Filmemacherinnen in den 70er Jahren ja erstmal um Sichtbarkeit kämpfen mussten. Das sei heute anders und natürlich kennen wir heute viel mehr Regisseurinnen und hier sind wir wieder bei der Filmakademie. Ja, warum wurde Eva Trobisch nicht nominiert? Ein eindrückliches Regiedebüt, Alles ist gut, lief auf vielen Festivals und sonst was. Also auch hier könnte die Filmakademie ein Zeichen setzen, nicht nur Caroline Link, sondern noch eine weitere Regisseurin.
Vielen Dank, Anke Lewicke. Soweit unsere Gedanken zum Deutschen Film und zum Deutschen Filmpreis. Und wenn Sie noch mehr vom großen Abräumer des gestrigen Abends hören wollen, von Andreas Dresen, morgen gibt es die Gelegenheit in der Sendung Deutschlandrundfahrt hier im Deutschlandfunk Kultur, kurz nach 11 Uhr. Meine Kollegin Liane von Billerbeck war mit Andreas Dresen in Potsdam-Babelsberg unterwegs. Und da hat er sich auch an seine Anfänge erinnert, an seine erste Regieassistenz Mitte der 80er Jahre für den DEFA-Regisseur Günter Reisch.
Ich glaube, ich war einfach ein grauenvoller Assistent, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie nichts eine Ahnung hatte. Erwin Gerschonek, der große Schauspieler, spielte die Hauptrolle und es war mein erster Drehtag. Ich war verantwortlich für 150 Komparsen. So viel habe ich heute an Spitzentagen, weil kann man sich gar nicht mehr leisten. Ja? Dann habe ich die Komparsen da alle irgendwo hingestellt und als Günther dann Bitte sagte, gingen die los und gingen alle aus dem Bild. Das Bild war ruckzuck leer. Ich hatte natürlich keine Ahnung, dass man das so in Abschnitten, dass man mal den losschickt, mal dem, das ist immer so eine gleichmäßige Bewegung. Günther guckte mich nur an und sagte, naja, das machst du nochmal.
Soweit Andreas Dresen. Mehr von ihm also morgen bei der Deutschlandrundfahrt hier im Programm, kurz nach 11 Uhr. Und nach 15 Uhr schauen wir auf das aktuelle Kinogeschehen und da gibt es auch das Debüt eines bekannten britischen Fotografen, des 48-jährigen Richard Billingham. Christian Berndt hat für uns wieder die Filme der kommenden Woche sortiert und stellt drei interessante Neustarts vor. Er beginnt mit einem Spielfilm über die heiklen Beziehungen zwischen einem Witwer und einer Prostituierten.
Ich dachte, du seist tot.
So ein bisschen.
Ist nicht witzig. Schon. Nein.
Early hat gerade einen Selbstmordversuch hinter sich. Nach dem Tod seiner Frau hat der 55-Jährige, gespielt von John Carroll Lynch, jeden Lebensmut verloren. Die Schwester drängt ihn, zu ihr zu ziehen, und so verschlägt es den Südstaatler nach L.A. Der amerikanische Spielfilm Anything erzählt lakonisch von einer tiefen Lebenskrise. Bei der Schwester hält es Early nicht lange aus und sucht sich eine billige Wohnung. Kurz nach Einzug klingelt es.
Hi.
Guten Abend.
Ich wollte fragen, ob sie mir ein bisschen Zucker borgen kann. Ich möchte Brownies backen.
Sicher.
Vor der Tür steht Frieda, gespielt von Matt Bomer. Für den braven Südstaatler ein Schock. Frieda ist nicht nur eine Transgender-Frau, sondern geht auch noch auf den Strich. Aber Early mag die erfrischende Nachbarin und bald wird zum Entsetzen seiner Schwester mehr daraus. Bühnenautor Timothy McNeil hat mit Anything sein eigenes Theaterstück inszeniert. Die Umsetzung der Bühnendialoge in Filmrealismus gelingt nur bedingt. Zu viel wird wie im Stationendrama abgehandelt, ohne stringent erzählt zu werden. Aber wie sich hier zwei fremde Welten auf charmante Art gegenseitig anziehen, macht die warmherzige Geschichte dennoch liebenswert. Von einer gefährlichen Liebesgeschichte erzählt der spanische Spielfilm Carmen und Lola. Lola lebt in einem Vorort Madrids und gehört als Roma zu den geächteten Außenseitern. Die 16-Jährige träumt von einem anderen Leben, will Lehrerin werden und nicht, wie von allen erwartet, schnell heiraten und Kinder kriegen. Dann verliebt sie sich in die Verlobte ihres Cousins. Carmen erwidert die Zuneigung, doch als sie sich näher kommen, schreckt sie zurück.
Eres una puta bochila asquerosa, ¿verdad? Que a mí la gente como tú me da mucho asco, pero mucho.
Aber auf Dauer kommt Carmen nicht gegen ihre Gefühle an. Die spanische Regisseurin Arantxa Echevarria hat Carmen und Lola mit Laiendarstellern aus der Roma-Community gedreht und vermittelt viel vom Lebensgefühl dieser Welt. Die Roma-Traditionen sind starr, aber der feste Zusammenhalt bietet Schutz gegen eine feindliche Außenwelt. Lola leidet unter diesen Regeln, genauso wie unter den Vorurteilen einer Gesellschaft, für die eine sogenannte Zigeunerin als Lehrerin unvorstellbar ist. Carmen und Lola erzählt von dieser gefährdeten Liebe so frühlingshaft zart, dass Bedrohlichkeit und betörende Sinnlichkeit vibrierend nah beieinander liegen.
In the Blue Ridge Mountains of Virginia.
Eine Art Liebesgeschichte zwischen zwei Männern erzählt das Biopic Stan und Ollie. 1953 starten Stan Laurel und Oliver Hardy eine Tournee durch Großbritannien. Das Komiker-Duo zählte einst zu den größten Hollywood-Stars. Inzwischen sind sie auf dem Tiefpunkt angelangt. Die Tour beginnt in halbleeren Theatern und es brechen lang schwelende Konflikte aus.
Weißt du, du bist nur ein fauler Idiot, der Glück hatte, dass er mich getroffen hat.
Glück? Mein Leben mit einem Hohlkopf zu verbringen, der sich hinter einer Schreibmaschine versteckt?
Aber dann werden sie von ihrem Agenten überredet, Werbeclips zu drehen und die Theater füllen sich. Die Sketche kommen an, die Tour wird zum Triumph. Wenn man Steve Coogan als Stan und John C. Reilly als Ollie im Film auf der Bühne sieht, kann man nachvollziehen, warum. Die Darsteller sind phänomenal. In Gestik und Mimik ahmen sie Laurel und Hardy so treffend nach, dass es einem wie den Theaterbesuchern im Film geht. Man erlebt die Wiedererweckung eines Mythos. Und damit gelingt dem schottischen Regisseur John S. Barrett etwas Erstaunliches. Biopics über Leinwandlegenden, wie jüngere Beispiele über Lady Di oder Marilyn Monroe, scheitern oft daran, etwas von der Aura der Originale zu vermitteln. Wenn man hier aber Stan und Ollie bei ihrem legendären Western-Tanz erlebt, ist der alte Zauber da. Wie die beiden die perfekt choreografierte Tollpatschigkeit des Originals treffen, ist großartig. Der Film ist eine respektvolle Hommage, die unsentimental von der Tragik verflossenen Ruhms und bewegend davon erzählt, wie sich die beiden gegensätzlichen, privat eher getrennte Wege gehenden Charaktere in der Arbeit ergänzt haben. Dass es dem Spielfilm Stan und Ollie gelingt, die Aura des berühmtesten Komikerduos der Filmgeschichte so würdig strahlen zu lassen, ist eine bewundernswerte Leistung.
Anything, Carmen und Lola und Stan und Ollie, das sind die drei Filme, die Christian Bern für uns vorgespult hat. Und Stan und Ollie greifen wir am Ende der Sendung nochmal auf in unserer Top 5, in der wir uns in dieser Woche Komikern im Film zuwenden. Am Donnerstag kommt der Spielfilm Nur eine Frau in die Kinos und er beginnt so.
Mein Name ist Hatun. Hatun Sürücü. Aber Hatun sagt keiner zu mir. Alle nennen mich Aynur. Mein Bruder hat mich erschossen. Im Februar 2005. Ich war in Ehrenmord. Der erste, der so richtig fett Presse hatte. Vielleicht erinnert ihr euch. Vielleicht war ich euch damals schon egal. Vielleicht denkt ihr, na und? Alles schon so lange her. Kann die nicht einfach tot bleiben? Stimmt. Ich bin tot. Habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber eine Sache ist gut daran. Ihr sitzt vor mir und hört zu. Also willkommen. Willkommen in Deutschland.
Wir sitzen vor ihr und hören zu. Hören und sehen die Geschichte von Aynur. Die Geschichte einer jungen Frau, die mit ihren 8 Geschwistern und ihren Eltern, religiösen sunnitischen Kurden, in Berlin-Kreuzberg lebt und die nach der 8. Klasse verheiratet wird, die der Gewalt der Ehe entflieht und versucht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Regie geführt hat Sherry Horman, die vor 10 Jahren auch den autobiografischen Roman Wüstenblume verfilmt hat. Sherry Horman ist gerade beim Tribeca Film Festival in New York, wo Nur eine Frau im internationalen Wettbewerb läuft. Deswegen habe ich die Regisseurin vor ihrer Abreise getroffen und sie erstmal gefragt, wie sie 2005 eigentlich den Fall Hatun Sürücü wahrgenommen hat.
Als Fall, genauso, ein Fall. Und aus der Sicht der Täter und nicht aus der Sicht der Ermordeten.
Dann gab es diesen Gerichtsfall. Es gab danach sehr viel später, 2011, ein Buch über den Fall nach Recherchen der Journalisten Matthias Deiß und Jo Goll. Ehrenmord, ein deutsches Schicksal. Was hat Sie dann dazu gebracht, ein Filmprojekt voranzutreiben?
Naja, es gab ja in der Vergangenheit einen sehr guten Kinofilm, Die Fremde von Fio Aladag. In den 10 Jahren hat sich wahnsinnig viel verändert in unserer deutschen Gesellschaft. Und Begriffe wie Parallelgesellschaften und die Ohnmacht und die anderen haben sich so zugespitzt. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das schon Teil unseres Sprachgebrauchs wird. Und ich finde auch den Begriff Ehrenmord so unsäglich, weil was ist A daran eine Ehre? Und wir nehmen das irgendwie so locker in den Mund. Und dachte, als die Sandra Maischberger mich ansprach, sagte Sherry, könntest du dir vorstellen, darüber einen Film zu machen? Ich sagte, oh, da müssen wir eine komplett neue Perspektive finden. Und so entstand dann relativ schnell, nachdem ich einiges gelesen hatte im Vorfeld, mich informiert hatte, die Idee, dass wir Aynur eine Stimme geben, dass sie uns ihre Geschichte erzählt.
Sie redet aus dem Off und macht auch ein paar Kommentare darüber, wie wir jetzt den Fall oder sie ihr Leben sehen werden und so, spricht uns direkt an. Wie haben Sie sich dieser Perspektive von Aynur angenähert?
Für mich ist Nur eine Frau, und das sagt ja auch schon der Titel, es geht um eine Frau. Eine Frau, die in unserer Stadt lebt, Berlin, mittendrin. Eine Frau, die hier aufs Gymnasium gegangen ist und mit 15 nach Istanbul geschickt wurde, um einen Mann zu heiraten, den sie kaum kannte, ihr Cousin, einer ihrer vielen, zurückkommt hochschwanger mit 16. Und die Familie beschließt, diese Frau, dieses junge Mädchen wird nicht mehr auf die Straße gehen, weil sie hat Schande gebracht. Und dieser Begriff der Schande war mir sehr fremd. Den wollte ich sehr beleuchten. Was bedeutet das? Wie kommen Menschen dazu zu denken, dies sei Schande? Unabhängig von dem Glauben, unabhängig von einer Religion. Und würden wir diese Geschichte nun weitererzählen, dann wäre es eine junge Frau, die 8 Jahre später auf offener Straße in Berlin von dem Bruder erschossen wurde, der ihr Lieblingsbruder war, den sie mit großgezogen hat, den sie ins Bett gebracht hat. Dann wäre es kein Fall, dann wäre es, oh je. Jetzt hat dieses Mädchen aber einen kurdisch-sunnitischen Hintergrund. Dieses Mädchen hat ein Kopftuch getragen, dieses Mädchen hat Kopftuch abgelegt. Und jetzt beginnen schon die Wertungen. Und das hat mich interessiert.
Florian Oeller hat das Drehbuch geschrieben, er hat auch recherchiert und im Film selber gibt es fiktive Bestandteile, den größten Teil, aber auch eben dokumentarische. Zwischendurch sind Aufnahmen von Hartun Sürücü zu sehen, ein Privatvideo, das sie mit ihrem Freund auf dem Dach zeigt. Warum haben Sie oder wie haben Sie die Erzählform entschieden?
Ich bin kein Dokumentarfilmer. Und wir wussten, wir werden viel mit diesem Originalmaterial arbeiten. Wir wussten, die Dialoge und alles, was wir im Film zeigen, ist auf diesen Gerichtsakten und den Zeitzeugenaussagen basierend. Ich habe sehr schnell entschieden, wir werden auch an Originalschauplätzen drehen. Ja? So. Und das zwingt einen aber auch in ein neues Denken über die Ästhetik. Und das zwingt einen auch, keinen Betroffenheitsfilm über ein Opfer zu machen, sondern zu sagen, diese junge Frau war die Jeanne d'Arc der Berliner Hinterhöfe. Diese junge Frau hat gesagt, ich bestimme mein Leben. Nicht ihr besitzt mich. Im besten Falle besitze ich mich selbst. Aber ich weiß gar nicht, wie ich mich besitze. Und das war der Trigger, diesen Film zu machen.
Sie haben viel in Berlin-Kreuzberg gedreht. Ja. Was hat es mit den Schauspielern angestellt, an den realen Orten zu drehen, sich in einen realen Fall oder in die reale Lebensgeschichte einzudenken?
Ich würde mal sagen, Almila Bagriacik, die ich wirklich eine herausragende junge Schauspielerin finde, sehe, spüre, ist in diese Figur der Hartun Sürücü förmlich reingekrochen. Und wir haben mit Simone Beer, die das Casting gemacht hat, wirklich nach den richtigen, also Kurden gesucht, Türken gesucht und fanden dann eben den wunderbaren Mehmet Ateşi, der hier Maxim Gorki die großen Rollen spielt, Aram Arami, den wir aus Fuck You Goethe kennen und Rauhan Taleb, den wir aus Vier Blocks kennen. Ja, und das war eine ganz merkwürdige Melange an Backgrounds, die dann plötzlich sich auf diesem Originalschauplatz einfanden und es wurde erstmal nur still. Und aus dieser Stille heraus haben wir gesagt, so und jetzt erzählen wir die Geschichte. Das hat man selten beim Drehen.
Das heißt, haben die auch ein bisschen selber was eingebracht?
Ja, total viel eingebracht. Jeder wusste, dass er was einbringt. Wir haben ja auch unterm Radar gedreht, das wusste ja auch keiner von den Dreharbeiten. Es war ja auch sehr bewusst so gemacht und es war, jeder wollte jeder Figur eine Stimme geben.
Davor war ja eben auch der Prozess des Drehbuchschreibens und Florian Oeller hat von der Gefahr gesprochen, dass man glaubt zu wissen, wie es in einer religiösen Familie zugeht und wie er sich selbst dabei ertappt hat, in die sprachliche Kopftuchmädchenfalle zu tappen. Sahen Sie da auch eine Gefahr für sich selbst als Regisseurin?
Unbedingt. Ich kann mich Florian nur anschließen. Also man hat ja täglich einen Schweißausbruch bei dem Thema. Also man denkt sich, oh oh, spiele ich den Populisten in die Hände oder werden eigentlich die, von denen ich verstanden werden möchte, denken die, ja, Sherry, du hast jetzt aber wieder ganz schön in Klischees gedreht, gedacht. Dessen sind wir uns sehr gewahr.
Können Sie ein Beispiel geben, wo es so eine Situation gab, wo Sie dachten, ah, gut, dass mir da mal jemand mich korrigiert
hat? Das begann schon, wie drehe ich in einer Moschee? Also, ich war noch nie in der Moschee. Und wie bringe ich auch den Menschen Respekt gegenüber, die wissen, dass wir diesen Fall verfilmen, sage ich auch schon Fall. Es ist so schade, dass plötzlich ein Mensch, der nicht mehr da ist, ein Fall wird. Das finde ich einfach schrecklich, diese Sprache. Egal. Wie verhält man sich? Also zum Beispiel ein ganz typisches, ganz kleines Beispiel. Morgens wacht die Figur von Rauhan Taleb auf, geht ins Bad und die Eltern sitzen am Frühstückstisch. In meiner Kultur hätte ich ihnen guten Morgen sagen lassen. Das habe ich auch getan. Und die guckt mich alle an und sagt, man sagt bei uns nicht guten Morgen, der geht einfach ins Bad. Also so kleine Details. Oder wie liegen die Schwestern alle zusammen im Bett? Ja, wie strikt ist die Aufteilung, dass die Jungs in einem Zimmer schlafen, die Schwestern im anderen Zimmer? Ich habe sehr viel darüber gelernt.
Sie erwähnten, dass man ja auch ganz schnell in irgendwelche politischen Fallen tappen kann. Das ist so ein schwieriges Thema. Sehen Sie da die Gefahr, dass dieser Film vielleicht auch von Menschen in einer bestimmten Art und Weise gesehen wird, die sagen, naja, sieht doch mal hier, also eben das Stichwort Ehrenmord, das ist genau. Sie wissen, wie der Gedanke weitergeht.
Ja, ich weiß, wie der Gedanke. Wir sprechen ihn besser gar nicht aus, weil wir geben diesen Menschen zu viel Raum. Jeder hat momentan eine Meinung. Also seit Jahren darf jeder seine Meinung äußern und am liebsten extrem, damit er, je lauter, desto mehr wird er gehört. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Leute sagen werden, ja, du spielst denen in die Hände. Nur wenn ich keine Geschichten mehr erzählen darf, in der Differenziertheit Angst haben muss, dass ich jemanden in die Hände spiele, dann werde ich nur noch schweigen. Und ich will nicht schweigen. Ich lebe in einer Demokratie und es ist meine Verpflichtung, Stoffe dieser Art zu beleuchten.
In den USA gibt es gerade einige Filme, das sind meistens Dokumentarfilme, die Opfern, in dem Fall Überlebenden, das Wort geben. Also zum Beispiel Leaving Neverland, die Dokumentation über die beiden, die mutmaßlich von Michael Jackson missbraucht wurden. Sehen Sie sich da auch in so einer Tradition oder anders gefragt, sehen Sie, warum das gerade für viele Filmemacher so attraktiv ist, diese Perspektive zu wählen?
Ich denke, dass es einfach eine unglaubliche Sehnsucht bei uns gibt, denjenigen, die nicht mehr unter uns weilen oder eine Gewalt angetan wurde, zuzuhören, weniger denen, die die Gewalt antun. Wir haben Jahrzehnte immer denen zugehört, die oder versucht zu verstehen, warum dies, warum das, warum hat er jetzt ein Messer in die Hand genommen, warum hat er jetzt die Waffe in die Hand genommen, aber warum ihr oder warum ihm? Und vielleicht ist da einfach auch in dieser Schnelligkeit unserer Kulturen und in dieser laute Stärke, die uns alle irgendwie so einballert, so eine Sehnsucht wieder nach Verweilen und Hinhören.
Und ein Film, der genau so eine Perspektive einnimmt, ist Nur eine Frau, ab Donnerstag im Kino. Die Regisseurin ist Sherry Horman. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, ich danke Ihnen.
In Oberhausen laufen seit Mittwochabend die 65. internationalen Kurzfilmtage. Es ist das älteste und größte Kurzfilmfestival in Deutschland und ja, bekannt auch für den Fokus auf filmische Experimente. Jenseits der Wettbewerbe gibt es thematische Schwerpunkte und in diesem Jahr widmet sich das Festival dem Filmtrailer, also den 1- bis 3-minütigen Kurzfilmen, die Filme im Kino ankündigen. Unter dem Motto »Die Sprache der Verlockung«, Trailer zwischen Werbung und Avantgarde, zeigen die Kurzfilmtage rund 100 Filmtrailer. Und Bernd Sobolla hat sich das Programm angesehen.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title. And we hope it can correctly be called a coming attraction.
Als Orson Welles 1941 den Trailer zu Citizen Kane produziert, ist der Regisseur einerseits ganz avantgardistisch. Ein Mikrofon schwebt wie ein Raumschiff durchs Studio und seine Stimme erklingt aus dem Off. Andererseits preist er, wie damals üblich, die Schauspielstars an. Der Citizen Kane Trailer mischt Experimentelles mit klassischen Verkaufsargumenten. Damit steht er exemplarisch für die erste Phase der Trailerproduktion, die der Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger, der in Oberhausen die Trailerreihe einführte, in zwei große Perioden unterteilt.
Es gibt zwei große Formationen. Es gibt ein relativ stabiles System in der sogenannten klassischen Hollywood-Ära. Zwischen Mitte der 20er Jahre und Ende der 50er, 60er Jahre beginnt der Umbruch. Da haben wir Trailer, die bestehen immer aus 4 Teilen, einem Intro, der ersten Nennung des Titels. Dann gibt es eine Durchführung, um aus der Kompositionslehre zu zitieren, wo die Stars genannt werden und ein paar der Szenen gezeigt werden. Da kommt der Endtitel. Und das Signifikante an diesen Trailern ist, dass sie die Story des Films zurückhalten.
In den 1970er Jahren beginnt dann das bis heute aktive Modell der Zusammenfassung. Trailer, die man auch als 2/3-Plots bezeichnen könnte. Sie umreißen die ersten beiden Teile der 3-Akt-Struktur und enden mit einem Cliffhanger. Wobei, abhängig von den jeweiligen Filmen, auch Trailer entstehen, die eher atmosphärisch wirken. Wie der zu Federico Fellinis Film 8,5, der die Fantasien eines Regisseurs in einer künstlerischen Krise beschreibt. Ende der 90er Jahre gibt es wieder einen Umbruch. Trailer werden nun fast nur noch linear narrativ produziert. Nicht zur Freude von Trailer-Enthusiast Damon Packard, Regisseur von Underground-Filmen, Trailern und Making-ofs.
You know, I like trailers of the past.
Ich mag die Trailer von früher, die Ästhetik der 50er bis 80er Jahre. Besonders in den 70er und 80er Jahren entstanden ästhetisch interessante Trailer, die mit den Kommentatorenstimmen spielten. Die waren wirklich kreativ. Das gab es zum Teil auch noch in den 90er Jahren, aber Ende der 90er Jahre ging es bergab. Die Ästhetik, der Schnitt, die Grafiken, Überblendungen, alles ganz formelhaft.
Repetitive formulas.
Und Chris Langdon, die in den 70er Jahren am California Institute of Arts Kurzfilme drehte, beklagt, dass die meisten Trailer heute nur Inhalte wiedergeben und selten etwas Individuelles oder Überraschendes haben.
Yeah, I think they're saturated now.
Die Leute haben es doch eigentlich satt. Zwingt der Inhalt eines Films denn dem Trailer seine Strukturen auf? Warum? Für mich trägt die einheitliche Art, wie sie heute gemacht werden, zur Stagnation der Trailer bei. Hollywood ist doch verschroben. Zu viele Actionfilme haben kaum Inhalte mehr. Warum also soll uns da ein Trailer etwas über die Inhalte erzählen? Hier gehen die Meinungen auseinander. Vinzenz Hediger räumt zwar ein, dass zeitgenössische Trailer formelhaft gemacht sind, aber handwerklich auch außerordentlich gut.
Aber das grundlegende Problem, das sie zu lösen versuchen, wie bringt man das Publikum an einen Punkt, wo es in der Lage ist, eine wohlinformierte Entscheidung darüber zu fällen, ob man den Film sehen will oder nicht, dieses Grundproblem ist immer noch dasselbe. Und die formale Lösung, die dafür im Moment gefunden wird, finde ich persönlich attraktiver als meine Kollegen auf dem Panel.
Wobei es innerhalb dieser Muster auch Akzentuierungen gibt. Zum Beispiel präsentieren Trailer gern technische Neuerungen. CinemaScope oder neue Farbverfahren, 3D- oder computergenerierte Morphing-Sequenzen. Allerdings hat sich eines nicht geändert. Die Sprecher in Trailern sind fast immer männlich. Eine seltene Ausnahme ist der Trailer zu Tomboy von Herb Fried. Eine Komödie, die von der jungen Tommy erzählt, die als Mechanikerin arbeitet und Autorennen fährt.
She's captivating, independent, sexy.
Die Filmfans in Oberhausen diskutieren über Trailer-Ästhetik, die sich bedingt durch technische Neuerungen immer wieder verändert, über zu viele Schnitte, die irgendwann ermüdend wirken, oder darüber, welchen kommerziellen Einfluss Trailer auf den Spielfilm haben. Nur schade, dass das Trailerprogramm der Kurzfilmtage fast ausschließlich Hollywood-Werke präsentiert.
Standards, die werden in Hollywood einfach gesetzt. Ingmar Bergman hat mal gesagt, Amerikaner sind die einzigen, die wissen, wie man einen Trailer macht.
Das sagt der Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger. In Oberhausen finden gerade die 65. internationalen Kurzfilmtage statt. Ein Thema sind Trailer. Und das Festival geht am Montag zu Ende mit der Verleihung der Preise für den internationalen und den nationalen Wettbewerb. Vor mehr als 20 Jahren wurde der Brite Richard Billingham berühmt mit Fotos, die eine sehr trostlose britische Realität zeigen. Vermüllte Zimmer, in denen ein kranker und abgemagerter Alkoholiker sitzt und eine ungepflegte, übergewichtige Frau. Richard Billinghams Eltern. Der Fotograf hat sich an seiner eigenen Kindheit abgearbeitet und nun daraus einen Film gemacht.
There's a load of drinking in this.
No, shut up, Ray. Yeah. I bought it with Ray's redundancy money. And I don't want you touching a drop of it. In fact, if you even think about looking for it.
Ein Auszug aus dem Debütfilm des Fotografen Richard Billingham. Ray and Liz heißt der Film. Er kommt am Donnerstag ins Kino und Patrick Wilinski hat den Regisseur getroffen. Patrick, sein Debüt macht im Grunde genommen ja da weiter, wo die Fotos aufhören, oder?
Genau, diese sehr starke Bindung an seine eigene Biografie. Man muss ja sagen, dass Richard Billinghams Karriere überhaupt entstanden ist, ist ein Wunder. Also aufgewachsen wirklich in ärmsten Elendsverhältnissen in der Nähe von Birmingham, alkoholkranker Vater, übergewichtige Mutter. Statistisch gesehen, sagt Richard Billingham selber über sich, müsste er eigentlich im Gefängnis landen und nicht im Museum. Und trotzdem hat er es ja irgendwie geschafft, sich da rauszuarbeiten. Und dieser Anfang der Karriere, der ist sehr wichtig, den erzählt er uns auch nochmal gleich, was dieser Ursprung war. In dem Moment, als sich seine Eltern nämlich getrennt haben, ist er bei seinem Vater geblieben und die Alkoholsucht erreichte dann nämlich den Höhepunkt.
He didn't go outside and he decided to stay in his room and drink. He didn't even have a TV in there. He had a little radio, a bed. There was a window and he often looked out the window and listened to the radio. There wasn't even a clock in there, I don't think.
Also der Vater hat sich abgekapselt, lebte mit dem Alkohol allein in einem kleinen Raum, kleines Fenster, das immer zugezogen war. Er hatte nur ein Radio und manchmal erklang es aus dem Radio, es ist 8 Uhr und dann ging der Vater zum Fenster, um zu gucken, ob es denn 8 Uhr abends oder 8 Uhr morgens war. Und eigentlich wollte Billingham dieses Elend irgendwie malen, weil er eigentlich studierter Maler ist. Doch dann wusste er, dass diese ganze Szenerie fotografiert werden musste, damit man die ganze Trostlosigkeit einer Existenz einfangen kann. Und diese ganze Drastik, ja, auch von der Mutter auf der Couch, diese ganze Couch füllt, diese Wucht, aber auch dieses Abgewetzte von dieser Couch, das alles transportiert er jetzt in den Spielfilm.
Ja, da sind ja einmal die Schauspieler und dann ist ja auch die ganze Ausstattung, die das alles nochmal näher bringt. Der Film erzählt ja das Familienleben anhand von zwei Flashbacks und macht ja vor allem, weil er durch die Augen der Kinder erzählt, diese Vernachlässigung nochmal besonders deutlich. Erzähl mal, wie Billingham in seinem Film arbeitet.
Ja, der Film hat auf den ersten Blick etwas Statisches, weil wir ja häufig eingesperrt sind in der Wohnung selber. Es geht sehr selten raus. Und wir sehen dann auch immer, wie die Kinder spielen. Dann kommt der geistig behinderte Onkel auch und der wird dann verprügelt von der Mutter. Das sind auch sehr drastische, sehr harte Szenen. Aber das Prägendste an dem Film, und du hast es gerade erwähnt, das ist das Setdesign, das ist die Ausstattung. Also jeder Quadratzentimeter der Leinwand ist ja gefüllt mit Details, wie die Tassen in der Spüle stehen, wie die Couch aussieht. Und das war unfassbar wichtig. Nein, das war sogar mehr für Richard Billingham, wie er erzählt. Das war die Grundlage des ganzen Films.
I knew that the set would inform the camera shots and the camera angles, because we would, it's a bit like documentary photography, we would extrapolate the shots from what is there.
Also Billingham weist darauf hin, dass seine Arbeitsweise ein wenig an die Dokumentarfotografie erinnert, weil die Umgebung die Erzählung und Perspektive bestimmt. Es darf keinen Zufall geben, die Objekte im Raum müssen genau da stehen, wo sie sind. Und man muss sich das so vorstellen, wenn du in eine Wohnung gehst, eine belebte Wohnung, wo jemand wohnt, hat das einen Grund, warum der Tisch da steht, wo er steht und nicht da, wo du ihn gerne hättest. Also dieses sich herantasten an die Realität von damals, das macht die Präzision dieses Films aus und auch seine Intensität.
Wenn man erstmal nur beschreibt, worum es in dem Film geht, da könnte man denken, naja, der Blick auf die Arbeiterklasse ist jetzt nicht ungewöhnlich fürs britische Kino. Da denkt man sofort an Regisseure wie Ken Loach oder Mike Leigh. Die haben ja mit ihren Filmen das Genre des sogenannten Kitchen-Sink-Realismus begründet, also eines sehr ehrlichen Blicks auf Verhältnisse der unteren Gesellschaftsschichten. Jetzt könnte man meinen, da passt Richard Billingham perfekt rein. Tut er das?
Ja und nein. Also das Setting ist ja auf den ersten Blick realistisch. Und wie ich es gerade erzählt habe, hat er seine Fotografien als Inspiration benutzt. Aber ich denke ehrlich gesagt, dass allein schon wegen dieser Erzählung durch die Flashbacks, diese leichten Überblendungen, die Arbeit mit Musik, bekommt auch dieses starre Tableauhafte, wie er das inszeniert, eben wie seine Fotografien, bekommt das auch etwas Surreales, etwas Traumhaftes. Und das ist ja bei Ken Loach und Mike Leigh ja nie der Fall. Surrealitäten und irgendwie traumhafte Sequenzen gibt es da gar nicht. Also ich würde eher davon sprechen, dass Billingham diesen Spülsteinrealismus, diesen Kitchen-Sink-Realismus ein bisschen weiterentwickelt. Und allein deshalb finde ich auch der Gang ins Kino, dass er sich hier lohnt, weil man sehen kann, wie hier eine Filmsprache weiterentwickelt wird. Er ist irgendwie verankert in diesem Kosmos und trotzdem entwickelt er ihn weiter.
Ist auch eine Spannung zwischen seiner Arbeit als Fotograf und als Regisseur, weil man merkt, dass er aus der Fotografie kommt, ne? Und schon bei den Fotografien wurde ihm ja auch der Vorwurf gemacht, dass er ja das Leben seiner Eltern vorführt, ausstellt. Ist das eine Kritik, die man auch über den Film äußern müsste?
Wenn man die Kritik schon an den Fotografien hat, dann muss man konsequent sein und ja sagen. Aber bei mir ist es so, dass ich die Fotografien so nicht lesen kann. Und spätestens, als ich ihm gegenüber saß, ging es gar nicht anders, als an die guten Intentionen dieses Mannes zu glauben. Es ist ja auch irgendwie Therapie für ihn, eine Selbstbefragung. Woher komme ich? Wer waren meine Eltern? Das nicht verdrängen, sondern hinsehen, sehr genau hinsehen. Und trotzdem hatte ich eine Frage an ihn, weil wenn du diesen Film siehst, fragst du dich, er heißt ja auch Ray und Liz, wo ist die Liebe? Irgendwann muss es doch so eine Art Liebe gegeben haben zwischen diesen beiden Menschen, weil wir sehen ja nur den Verfall. Und die Antwort auf die Frage fand ich sehr interessant.
I tried to show this love between Ray and Liz in things I remembered, like Ray making Liz a cup of tea, lighting a cigarette, this sort of thing.
Also er sagt, Liebe ist zu leicht gesagt, aber er hat versucht, eher die Liebe in Gesten zwischen seinen Eltern einzufangen. Also wenn Ray Liz einen Tee macht oder ihr eine Zigarette anzündet, weil er selber sagt, Zuneigung und Zärtlichkeit, das hat er nie gesehen zwischen den beiden. Also das musste er dann quasi mit hinein interpretieren. Und dann erzählte er noch, dass seine Mutter überhaupt alle Lebewesen, die selbstständig geworden sind, weggedrückt hat. Also selbst wenn die Kinder so 5, 6 waren, hat sie gemerkt, die brauchen mich gar nicht mehr so sehr, hat sie einfach weggestellt. Und als sie Haustiere hatten, in dem Moment, wo sie klein und süß waren und total von ihr abhängig, fand sie das toll. Und in dem Moment, wo auch die Tiere so ein bisschen erwachsener und selbstständiger worden sind, hat sie die auch irgendwie ignoriert. Also ehrlich gesagt, das war mit das Härteste und Erschütterndste, was ich in einem Interview seit langem gehört habe, weil es geht einem echt sehr nah.
Ich finde ja auch, dass diese Dringlichkeit, dieses Abarbeiten an seiner eigenen Biografie, man auch noch in dem Film merkt, dass der so eine Genauigkeit hat in der Beobachtung. Und trotzdem wird immer wieder auch mal von der Ästhetik des Elends geredet. Ein Vorwurf, den du entkräften würdest?
Es ist vielleicht eine Ästhetik des Elends, aber die Frage ist, ist das schlimm, dass es eine Ästhetik des Elends ist? In meinen Augen erzeugt er nie das Gefühl des Voyeurismus. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er hier so eine Art Sozialzoo inszeniert. Zoo ist ja irgendwie ein Stichpunkt, weil es gibt einen Moment, wo das eine Kind aus dem Haus rausgeht und in den Zoo geht und dort eine Giraffe füttert. Die Frage, die wir eigentlich haben sollten an den Film, ist das hier nicht ein Blick auf diese soziale Kälte des Thatcher-Englands, ja, wo irgendwie auf niemanden geachtet worden ist? Und Billingham will nicht politisch sein, aber er erzählt dann doch noch seine sehr interessante Anekdote.
We were isolated, you know, in that tower block. All the other people in the tower block, I didn't see any other children. What I did see was young people that have run away from home.
Also er erzählt, dass er in der Gegend, wo er aufgewachsen ist, sehr isoliert war. Und diese Hochhaussiedlung, da hat er keine Kinder gesehen. Die waren irgendwie ganz alleine. Die Regierung hat irgendwelche Junkies in diese Wohnungen gesetzt. Das Treppenhaus war heruntergekommen. Fäkalien lagen herum, Fenster waren eingeschlagen. Niemand hat sich um etwas gekümmert. Und eines Tages kam ein Lehrer, der ihm Hausaufgaben vorbeibringen wollte. Der Lehrer war so schockiert von dem, was er sah, dass er es gar nicht erst in die Wohnung geschafft hat. Und in dieser Trostlosigkeit findet er in diesem Film trotzdem eine Zartheit, weil er mit diesen Kindern ja auch irgendwie mitgeht und auch diese Eltern nicht wirklich bewertet, aber er zeigt sie einfach in ihrem Elend, so wie er es eben damals vorgefunden hat. Und ich finde, das fügt sich alles in einen traurigen und sehr bewegenden Debütfilm, den man wirklich lange nicht mehr vergisst.
Ray and Liz heißt er und ab Donnerstag können Sie ihn im Kino sehen. In dem neuen Film Stan und Ollie spielen Steve Coogan als Stan Laurel und John C. Reilly als Oliver Hardy zwei Komiker, die sich im Alter mit Mühe und Not noch im Geschäft behaupten können und die auch einige Probleme miteinander haben. Das Schicksal der meisten Komiker oder auch Comedians, es ist weder witzig noch komisch, so erzählt uns der Film. Und Hartwig Tegler hat für seine Top 5 die ambivalentesten Komikerbiografien zusammengestellt.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Hör zu, als dein Freund, Mann, verrate ich dir was. Du bist nicht witzig.
Wenn ich Ihnen sage, es war ein Gag, dann kaufen Sie es.
Lust auf einen Film?
Platz 5. Wie das Leben so spielt. Von Judd Apatow. 2009.
Sie haben eine sehr schwere Krankheit. Sie heißt AML. Das ist eine Form der Leukämie.
Verkündet der Arzt George, gespielt von Adam Sandler, dem erfolgreichen Comedian, der ein veritabler Zyniker ist. Geschockt will George nun sein Leben umkrempeln und stellt den jungen Stand-up-Comedian Ira, Seth Rogen, als Assistenten ein. Dann wird George geheilt und entwickelt sich zurück zum alten Mistkerl. Ira kommentiert:
Du bist der einzige Mensch, von dem ich gehört habe, dass er aus seiner Fast-Tod-Erfahrung nichts gelernt hat. Du hast dich zurückentwickelt, du bist noch fieser.
Judd Apatow belegt, möglicherweise eine Binsenweisheit, aber gerne vergessen, dass ein Comedian, der sein Publikum zum Lachen bringt, kein guter Mensch sein muss. Auch kein zufriedener.
Platz 4.
Kein in sich ruhender.
Top 5 von Chris Rock, 2014.
Ich will keine lustigen Filme mehr machen. Ich fühle mich nicht witzig.
Gib dir das für dein Times-Interview auf.
Der afroamerikanische Komiker Andre hadert mit sich und dem Klamaukgewerbe, in dem er sehr, sehr erfolgreich ist, auch als Schauspieler. Und bei aller Brillanz, bei allem Wortwitz, den Chris Rock, selber Komiker, hier inszeniert, zeigt er den Comedian als Menschen, der unter einer großen Qual leidet, dem Selbstzweifel. Bin ich witzig? Bin ich gut? Und warum soll ich eigentlich witzig sein?
Platz 3. The Marvelous Mrs. Maisel. Zwei Staffeln seit 2017.
Ihr zufällig, leicht betrunken und frustriert davon, dass ihr Mann sie mit seiner Sekretärin betrügt, landet Mitch Maisel, reiche jüdische Hausfrau und Mutter, auf der Kleinkunstbühne, schnappt sich das Mikro und lädt zum Erstaunen und Vergnügen der Zuschauer in einem brillanten Auftritt allen Frust ab und entblößt am Ende gar ihre Brüste.
Die Dinge stehen ganz von allein.
Was Ende der 1950er Jahre in New York Ordnungshüter auf den Plan ruft.
Den nehmen Sie fest.
Was? Wieso?
Wegen unsittlichen Verhaltens und Fehlen einer Bühnenlizenz.
Dafür braucht man eine Lizenz.
Die Arbeit der Komikerin als Befreiungsschlag, das Lachen als Ausbruch aus der spießigen Enge, das darf diese Frau erleben.
Lieben Sie es?
Fragt die fiktive Mitch Maisel in der Serie, den Stand-up-Comedian, der mit ihr zusammen verhaftet wurde.
Was meinen Sie denn?
Comedy.
Ist das Ihr Ernst?
Ein, den sie bewundert und dessen Name lautet Lenny Bruce. Den gab es wirklich.
Platz 2. Lenny von Bob Fosse. 1974.
Die Kunst von Lenny Bruce, diesem genialen Komiker, liegt im systematischen Überschreiten der gesellschaftlichen Tabuthemen der 1950er und 60er Jahre. Die Reaktion der Ordnungsbehörden:
Ich würde sagen, er ist an die 9 bis 10 Mal verhaftet worden, mindestens.
Dustin Hoffman spielt Lenny in Bob Fosses Biopic als Komiker, der an seiner Welt und seiner Zeit verzweifelt. Deswegen hält er ihr einen obszönen Spiegel vor und behält auch im Scheitern, am Ende verreckt Lenny an einer Überdosis, behält Würde. Es ist diese Mischung aus gleißender Wut und kindlicher Freude am Lachen der anderen, die diese Figur so komplex macht. Lenny sagt:
Dieses Gefühl, man steht auf und jeder hört einem zu.
Die Leichtigkeit, das Komödiantische, das Vergnügliche, mit dem Mitch Maisel auf die Bühne geht, das bietet uns Bob Fosses Schwarz-Weiß-Film nicht. Lenny zeigt die Abgründe des Komödiengeschäfts im Ton der Tragödie. The King of Comedy zeigt sie als Satire.
Platz 1. The King of Comedy von Martin Scorsese, 1982.
Am Ende hat es Rupert Pupkin alias Robert De Niro geschafft.
Und nun, Ladies und Gentlemen, der Mann, auf den wir alle gewartet und gewartet haben.
Der neue Star tritt auf die Bühne, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen ist. Zunächst hatte der Möchtegern-Komiker versucht, sein Vorbild Jerry Langford, gespielt von Jerry Lewis, von der eigenen Genialität zu überzeugen.
Also was ich Ihnen zu sagen versuche ist, ich meine, ich denke, während ich hier sitze, dass dies vielleicht mein großer Durchbruch, meine große Chance ist. Verstehen Sie?
Als Jerry ihn dann abwimmelte,
rufen Sie doch einfach mein Büro an,
entführte Rupert sein großes Idol und erzwang so einen Auftritt in dessen Show. Martin Scorsese zeichnet das Showbusiness, die Welt der Komik, als traurig düsteres Gewerbe, das in seiner Gier nach Ruhm und Geld vor allem von Lügen und Einsamkeit gekennzeichnet ist.
Wie auch immer.
Ein Geschäft des Wahnsinns, dem nur ein Credo heilig ist.
Die Show muss weitergehen.
Egal, wie viele Leichen den Weg pflastern.
Die Top 5 von Hartwig Tegler, heute über Komiker im Film. Ich bin Susanne Burg und hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Heute mit einer Sendung über die eigenen vier Wände.